Hauptsache Mensch, der Podcast. Brigitte Strauß stellt Ihnen spannende Persönlichkeiten vor, die die Welt ein kleines bisschen besser machen.
Eine Pilgerreise, was ist das eigentlich? Viele Pilger wissen es selbst nicht so genau. Mein heutiger Gast hat eine gemacht. Er ist nach Rom gepilgert, zusammen mit zwei Freunden und drei Lamas. Herzlich willkommen, Thomas Mohr.
Guten Tag, Frau Strauß. Guten Tag den Zuhörern. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Als ich von Ihrer Reise gehört habe, dachte ich, okay, nicht mit dem Fahrrad, nicht zu Fuß, diesmal mit Lamas. Es muss irgendwie spektakulär werden, damit die Leute heute noch pilgern gehen. Ich habe den Eindruck, am Anfang war das bei Ihnen auch ein bisschen so, aber am Ende ganz anders, oder? Kann man das kurz so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen, obwohl wir natürlich keine spektakuläre Tour machen wollten, sondern die Idee kam vom Herrn Walter Mayer, der eine Lama-Zucht in Oberbozen hat und der diese Idee des Pilgerns schon seit 15 Jahren mit sich trägt und mal mit einem seiner Tiere nach Rom wollte, was den schönen Nebeneffekt hat, dass die Tiere eine langsame, aber sehr kontinuierliche Geschwindigkeit an den Tag legen. Also wir sind so 3,5 bis 4 Stundenkilometer maximal gegangen. Das hat uns sehr beim Entschleunigen geholfen und hat dazu geführt, dass wir irgendwann mal einen Trott gefunden haben und auch eine Innerlichkeit gefunden haben auf dem Weg.
Also Lamas waren durchaus ein Hilfsmittel über den Weg. Die Lamas über ihren eigenen Gesundheitszustand, über Freundschaft und über nicht mehr und nicht weniger als den Sinn des Lebens reden wir gleich hier bei Hauptsache Mensch. Drei Freunde marschieren mit drei Lamas zum Papst. Einer davon ist heute bei mir. Thomas Mohr ist Rechtsanwalt in München. Aber Sie sind nicht in München gestartet. Woher kannten Sie 30 mit Ihren Lamas? Sie haben gerade schon erzählt, einer hat die Lamas, aber nicht in München.
Ja, das ist richtig. Ich bin eigentlich in Hamburg geboren, was man vielleicht nicht mehr so hört. Ich bin mit 3 Jahren nach Südtirol, nach Oberbozen am Ritten gekommen und habe den Thomas Burger auch in frühester Kindheit kennengelernt, der heute ein erfolgreicher Geschäftsführer eines europaweit agierenden Holzbauunternehmens ist. Und den Walter Mayer, der der Inhaber der Lamazucht ist, den kannte ich eigentlich erst seit 5 Jahren. Aber Ursprung der ganzen Reise oder des Kennenlernens war der Ritten, wo wir drei an sich auch wohnen. Ich habe dort einen Zweitwohnsitz. Der Ritten ist eine Gemeinde in Südtirol, das Hochblatt oberhalb
von Bozen. Wo Sie aufgewachsen sind, Ihren Jugendfreund dort haben. Und die beiden waren wahrscheinlich besser bekannt als Sie beide. Also der Lama-Besitzer war wahrscheinlich mit dem Tom befreundet und so sind Sie zusammengekommen.
So ist das, ja, richtig.
Und Sie hatten drei unterschiedliche Gründe, tatsächlich loszugehen. Warum wollten Sie denn überhaupt pilgern gehen?
Also mich hat es zunächst mal so überfallen irgendwie. Ich kam eines Tages auf diesen Lama-Zuchthof und da saßen Thomas und Walter und sie sprachen darüber, dass sie eine Pilgerreise nach Rom mit 2 Lamas unternehmen wollten. Thomas hatte sich selber ein Sabbatjahr genommen, ein ganzes Jahr Auszeit. Er hatte selbst mal eine lebensgefährliche oder lebensbedrohliche Krankheit hinter sich gebracht und hatte das Gefühl, mal langsamer tun zu wollen.
Wussten Sie das da schon?
Das wusste ich damals schon, ja. Okay. Während Walter schon seit 15 Jahren den Wunsch gehegt hat, da mal loszulaufen, um eine Pilgerreise mit seinen Lamas zu machen. Das ist ihm immer nicht gelungen, weil er immer nicht wegkam. Und für die beide war das der perfekte Moment, dass sie zusammen mal starten konnten oder wollten.
Und in diese Situation kommen Sie rein, besuchen halt mal wieder Ihre Heimat, haben da oben auch ein Haus und sind einfach mal da und hören von diesem Vorhaben. Und die beiden sagen, komm doch mit.
Ja, das wäre doch auch was für dich, das wäre doch auch der richtige Moment für dich, wenn man dich so ansieht. Du hast ja jetzt auch irgendwie 20 Jahre gearbeitet und hast alles hinter dich gebracht, was man so im Berufsleben hinter sich bringen muss und dass jetzt auch mal für mich doch eine Auszeit sinnvoll sein könnte.
Also Sie hatten Kanzlei aufgebaut, geheiratet, Tochter bekommen, das Leben, also alles so im Leben erreicht, was man erreichen sollte, Bäumchen vielleicht auch irgendwann gepflanzt.
Genau, so ist es. Und Für uns war es, glaube ich, für alle drei, um mal ganz ehrlich zu sein, eine Lama-Trekking-Tour. Die Pilgerei als solche hatte ich noch nicht wahrgenommen. Mhm. Das ist etwas, was sich erst auf dem Weg entwickelt.
Denn Sie selbst hatten auch eine ziemlich heftige Zeit hinter sich.
Richtig.
Denn Sie waren sehr krank.
Ich hatte damals die Diagnose eines Karzinoms und war zweimal operiert worden und darauf bestrahlt worden. Es ging mir soweit gut. Ich hatte zunächst mal die Tumoraktivität unterbinden können, aber ich war natürlich sehr schockiert von der Diagnose, von dieser Vorstellung, dieser Zukunft, die jetzt eben für mich endlich ist. Und ich dachte mir, dass ich jetzt zumindest auch mal physisch was tun sollte, körperlich was tun sollte für mich. Und da kam mir das eigentlich vollkommen zu Pass, dass man mich da eingeladen hatte, mitzulaufen. Erst so etwas verschüttet war mir dann auch die Vorstellung, dass das ein guter Moment sei, auch mal über das Leben nachzudenken und zu sehen, was will man in der Zukunft tun, wo soll das Leben hingehen. Und auch der christliche Hintergrund einer Pilgerfahrt, eben mal Dank zu sagen für das, was einem bis jetzt im Leben alles möglich war und was einem alles geschenkt worden ist.
Aber ich mag noch mal einen Schritt zurückgehen. Also Sie treffen da auf diesem Hof diese zwei Freunde, die sagen, komm doch mit. Sie sagen, eigentlich vielleicht sogar eine ganz gute Idee, weil ich bin ja auch noch nicht so wirklich wieder fit. Und so ein Fitnesstraining wäre ganz gut. Aber eine Pilgerreise, da suche ich mir noch mal einen Grund, also Danke sagen. Aber so richtig fundiert war das alles noch nicht.
Richtig.
Dann hatten Sie aber auch noch eine Frau und ein Kind zu Hause, die sagten, ja, geh mal, oder wie?
Ja, und auch natürlich noch eine Kanzlei. Also
genau.
Meine Tochter war natürlich, wie soll es anders sein, sie ist 13, ist sie? 13. Oder damals war sie 12 und war schwer begeistert, dass ihr Vater mit Lamas
Abenteuer.
Genau. Und meine Frau hat gewusst, dass ich mal raus muss. Mhm. Und als ich dann für die Kanzlei noch meinen ehemaligen Sozius, der jetzt in Pension gegangen ist, gefunden hatte, hatte ich den richtigen Menschen, dem ich das anvertrauen konnte.
Er kannte den Laden noch.
Genau, er kannte den Laden noch und auch meine wirklich guten Mandanten hatte ich alle angesprochen und die waren auch alle voller Verständnis und dadurch ging das.
Aber Sie sind mit Lamas losgegangen, also mit den Lamas Ihres Freundes. Diese Tiere, sind die eigentlich für sowas tatsächlich gemacht?
Ja, also grundsätzlich Lama-Zuchten in Europa züchten solche Lamas. Die sind aber in den meisten Fällen natürlich nicht trainiert für so ein Abenteuer. Und das ist bei Walter Mayer anders. Der macht mit seinen Lamas Hochgebirgstouren unter anderem oder Lama-Trekking mit Gästen seines Hofes. Und dadurch sind die Lamas relativ gut trainiert. Und insofern ist das mit diesen Tieren möglich gewesen eigentlich. Natürlich hatte man wesentlich Angst, ob die Lamas das durchstehen werden. Und wir hatten ja dann auch unsere Probleme mit den Schwielen, mit den Ballen der Tiere. Man muss sich das so vorstellen, diese Via Romea Germanica, diese 1077 Kilometer.
Nochmal ganz kurz zum Mithören. Ja. 1077 Kilometer sind sie gepilgert mit Lamas.
Laufen zur Hälfte über Asphaltstraßen und das hat natürlich die Ballen der Tiere wahnsinnig in Anspruch genommen. Wir haben dem auch entgegengewirkt,
genau, als dass wir ihnen
tatsächlich
gemacht.
Schuhe anprobiert und anfertigen haben lassen.
Da hat es aber mehrere Anläufe gebraucht, oder?
Da hat es mehrere Anläufe gebraucht, weil man natürlich keine Erfahrung hat, wie so ein Lamaschuh ausschauen könnte. Natürlich weiß man beispielsweise bei Pferden dann, wie ein Hufprotektor aussehen muss. Oder bei Hunden weiß man, wie so ein Ballenprotektor ausschauen muss. Aber bei Lamas hat man keine Ahnung gehabt.
Ist die Forschung da noch nicht so entwickelt.
Genau, man macht, also was tut man in solchen Fällen? Man macht ein Mitteldingen aus Hufprotektor eines Pferdes und Ballenschoner eines Hundes.
Ja, ja. Okay.
Ja, ja.
Okay, und Sie haben jemanden gefunden, der sowas kann und das dann auf die Maße der Tiere. Haben Sie da nicht mehr überlegt, dass es vielleicht auch verantwortungslos ist, den Tieren das anzutun?
Ja, also Walter ist da sehr, sehr achtsam mit seinen Tieren und verantwortungsbewusst. Also natürlich haben die sich noch keine Schwielen gelaufen gehabt, sondern aber man sah den Abrieb und um eben es nicht zum Äußersten kommen zu lassen oder zu Schwierigkeiten kommen zu lassen, hat man halt sofort reagiert und versucht, das hinzukriegen. Wir haben dann auch einen der Lama-Hengste ausgetauscht. Es ist sehr unterschiedlich, wie diese Lamas laufen. Tiento, mein Lama beispielsweise, hat einen tänzelnden, lockeren Schritt. Der hat überhaupt keine Probleme gehabt mit seinen Ballen, während beispielsweise die anderen beiden sehr viel muskulösere Tiere waren und einen eher schlurfenden Gang hatten. Und dadurch sind die Ballen natürlich auch anders abgenutzt worden.
Also Sie sind richtig zum Lama-Experten geworden auf der Reise, oder? Ja, am Anfang haben Sie Ihr Lama ja so mehr oder weniger in die Hand gedrückt bekommen. Genau. Es gibt da, glaube ich, auch ein ganz süßes Foto, wo Sie da stehen und ziemlich unbeteiligt in die Gegend schauen. Es waren zwei Fremde, die nebeneinander standen. Kann man das so bezeichnen?
Das kann man so bezeichnen, ja, richtig. Und vor allen Dingen waren wir an sich beide nicht so trainiert. Also Tiento wäre nie ausgesucht worden, wenn ich nicht mitgekommen wäre. Also es war auch das schwerste der Lama, also das mir gemäße Lama.
Das war jetzt sozusagen aber ein bisschen gemein, oder?
Ja, und so haben wir uns aber über den Weg entwickelt und haben am Ende gut mithalten können. Er ohne Schwielen an den Füßen, ich ohne jegliche Probleme mit meinen Füßen, keine Blasen. Also das war sehr erstaunlich für uns beide.
Aber waren Sie da nicht ein bisschen sauer, dass Sie dann, also ich meine, Sie haben, glaube ich, geschrieben, Sie haben 115 Kilo gewogen, Sie sind groß, aber 115, Sie hatten einen Bauch, sagen wir es mal ganz direkt.
Ja.
Und die beiden anderen waren Freizeitsportler.
Ja.
Fit wie...
Ja.
Genau. Und die haben dann diese fitten, muskulösen Tiere bekommen und Sie kriegen da so ein lahmendes Lama, das dann gar nicht gelahmt hat. War das nicht gemein?
Nein.
Sie und Ihr Lama waren also die zwei schwersten der sechsköpfigen Gruppe. Wie hat sich denn das Verhältnis zwischen Ihnen und Tiento während der Reise verändert? Also wir haben gerade schon gehört, Sie sind voll der Experte in Sachen Lamas, aber ist das dann auch schon ein besonderes Lama für Sie geworden?
Ja, irgendwie schon. Sie sagten vorher, vielleicht ist es gemein, dass man mir das untrainierteste Tier gegeben hatte, aber es war das empathischste Tier von allen dreien und das hat uns ermöglicht, eigentlich eine persönliche Beziehung aufzubauen. Man darf sich das nicht so vorstellen wie mit einem Hund oder einem Pferd. Die Tiere sind an sich sehr unzugänglich und sind Herdentiere und schauen vordringlich darauf, was die anderen Herdentiere machen, lassen sich wenig auf den Menschen ein. Aber Tiento und ich haben tatsächlich irgendwie unsere Rituale hingekriegt und waren am Ende der Tour tatsächlich eine Gemeinschaft. Er hat angefangen, weniger auf seine Kameraden zu sehen und mehr auf mich. Also ich war dann irgendwann mal der Leithengst für ihn.
Woran so merkt man das? Wann haben Sie das gemerkt?
Ja, die Zuneigung merkt man, indem das Tier versucht, sich an einem zu schubsen und immer wieder auf sich aufmerksam zu machen. Und wir hatten einen Ruf. Ich habe ihn morgens gerufen und das Tier kam. Die anderen Tiere musste man auf der Weide erstmal fangen gehen. Die hatten manchmal auch keine Lust, morgens wieder los zu marschieren und fühlten sich in ihrem Nachtquartier eigentlich sehr freundlich aufgehoben. Und ich konnte meinen Tiento tatsächlich rufen und er kam die meiste Zeit auch.
Die meiste Zeit, okay. Ja. Und Sie haben gerade gesagt, die fühlten sich ganz wohl in ihren Unterkünften. Also ich meine, ich kenne Leute, die haben Probleme, mit einem Hund zu verreisen, weil sie nirgends unterkommen können. Wie klappt denn sowas mit Lamas? Weil man weiß ja nicht unbedingt immer, wo man ankommt, oder?
Erstaunlich gut, muss ich sagen. Die Unterstützung der Menschen auf dem Weg, gerade wenn man Tiere dabei hat, ist enorm. Jetzt an sich sind Lamas sehr einfach zu haltende Tiere. Die brauchen nicht viel. Die essen Heu und Gras und wir haben ihnen tatsächlich manchmal Kraftfutter noch in den ersten zwei Wochen zugefüttert, als wir noch durch Gegenden gingen, wo der Frühling noch nicht losging. gegangen war, wo das grüne Gras noch nicht da war.
Raureif in dem Fell der Lamas war. Also sie sind mit weißen Lamas losmarschiert.
Ja, genau. Das war im Trentino, als wir von Trient über den Passo del Cimirlo ins Suganatal gelaufen sind. Dort kam dann die sibirische Kälte. Also wir hatten da minus 17 Grad und dann 2 Tage Schneefall. Also das Wetter hielt alle Kapriolen für uns parat. Also das war.
Aber das sind doch dann wahrscheinlich die Momente, wo sie sich denken, was mache ich hier eigentlich?
Ja, richtig. Ja, natürlich, je härter es wird, desto größer ist die Herausforderung auch an einen selber, da nicht aufzugeben und einfach weiterzugehen. Aber das wird mit dem Weg und mit zunehmender körperlicher Fitness natürlich viel einfacher. Und irgendwann mal macht das einfach Freude, jeden Morgen aufzustehen, zu wissen, okay, jetzt läufst du 20 bis 40 Kilometer, schauen wir mal, was der Tag bringt. Und man freut sich dann eigentlich nur mehr auf die Begegnungen, ohne nachher noch darüber nachzudenken, wie schwierig das jetzt sein könnte oder wie auch immer. Man kriegt eine größere Zuversicht.
Und die Begegnungen wurden wahrscheinlich auch sehr viel leichter dadurch, dass sie Lamas dabei hatten. Die sind ja unendlich niedlich.
Das war ein Wahnsinn. Sogar Walter, der weiß, was seine Lamas so für Reaktionen bei den Leuten auslöst, war wahnsinnig erstaunt. Wir sind kaum durch ein Dorf, durch ein Städtchen gekommen, ohne dass wir umringt von Schaulustigen und Selfie-schießenden Kinder, Jugendlichen und auch Älteren waren. In jedem zweiten Dorf kam der Bürgermeister uns zu begrüßen und war die Aufmerksamkeit auch irgendwo eine positive Aufmerksamkeit.
Die Lamas ziehen die Aufmerksamkeit der Leute auf sich. Die mussten aber dann trotzdem irgendwo schlafen. Wo haben die denn tatsächlich geschlafen? Sie haben eben gesagt, es ist gar nicht so schwer, eine Unterkunft zu bekommen, aber sie konnten wahrscheinlich nicht einfach mal beim Hotel oder bei einer Pilgerherberge anklopfen und sagen, hier sind 3 Pilger mit einem Lama, können wir hier schlafen?
Ja, das haben wir relativ schnell gemerkt. Den ersten Abend, nachdem wir gestartet waren, hatten wir in Bozen Übernachtung organisiert und da war alles in Ordnung. Einen Tag darauf sind wir in Tramin gewesen, da haben wir bei Freunden übernachtet. Am dritten Tag aber haben wir schon das erste Problem gehabt. Wir sind im nördlichen Trentino im Etschtal gewesen und es kristallisierte sich am frühen Nachmittag raus, wo wir denn heute übernachten werden oder wie weit wir denn kommen werden. Und dann hat unser Freund Tom dort angerufen und hat gefragt, ja, wir wären 3 Pilger und bräuchten ein Dreibettzimmer, ob sie da was frei haben. Ja, ja, kein Thema, wir sollen kommen. Dann haben wir schüchtern darüber gesprochen, wir hätten Lamas dabei. 3 Lamas, die müssten natürlich auch noch einen Unterstand kriegen. Dann war Funkstille, ein Entsetzen auf der anderen Seite. Wie wir uns das vorstellen, sie hätten Hunde, Katzen, diverses Federvieh. Sie könnten keine Lamas unterbringen, was wir denn eigentlich für Vorstellungen hätten. Jetzt hat sich's natürlich so zugespitzt, dass dieses kleine Dörfchen im Norden des Trentino überhaupt keine andere Unterkunft hatte. Also kamen wir dann doch an mit den Lamas und als die Wirtin diese 3 Lamas sah, hat sie gesagt, na sag doch gleich, wie hübsch die Lamas sind und wie friedfertig. Natürlich haben wir Platz für sowas und dann ging das auch immer sehr schnell. Dann haben umstehende Leute irgendwie schon mal Heu geholt und haben uns geholfen, die Nachtquartiere für die Lamas herzurichten. Und tatsächlich, es braucht nicht viel, es braucht eine Einzäunung, natürlich frisches Wasser und frisches Heu und damit hat sie es in der Regel.
Also jede ganz normale Wiese reicht eigentlich aus.
Ja, ja, genau.
Spucken die eigentlich? Sind sie wahrscheinlich ungefähr 753 Trillionen Mal gefragt worden? Ich frage trotzdem nochmal, spucken die eigentlich nicht?
Die Lamas spucken natürlich, aber sie spucken keine Menschen an, es sei denn, die Menschen greifen sie tatsächlich an. Lamas spucken nur untereinander zur Klärung der Rangordnung oder wenn sie untereinander sich ins Gehege kommen und ein Mittel davon ist eben Spucken.
Aber diese Mär haben Sie ja durchaus mal für sich genutzt, oder?
Genau, ja. Wie ich es vorher schon gesagt habe, es war natürlich immer ein wahnsinniger Auflauf, wenn wir durch Städte gelaufen sind. Manchmal sind wir tatsächlich durch die Masse der Schaulustigen nicht mehr durchgekommen. Und irgendwann, nachdem eine Schulklasse vor uns stand und sagte, hey, spucken die Lamas, und die dann immer so in Deckung, so angedeutet in Deckung gegangen sind, habe ich einfach gesagt, ja, die spucken, Achtung, ihr dürft nicht zu nah und zu weit rankommen. Sofort hatten wir eine Gasse frei und,
mit allen
und
Tricks
das
gearbeitet.
Haben wir dann immer wieder mal tatsächlich angewandt in dem Moment, wo wir sonst Schwierigkeiten gehabt hätten,
und
weiterzukommen.
Tat sich eine Gasse auf.
Genau.
Wir haben eben schon gesagt, sind aufgebrochen, um fitter zu werden.
Ja.
Nach einigen sehr heftigen Krankheitsphasen. Müssen Sie kurz erzählen, wie es Ihnen am Anfang der Reise gesundheitlich ging?
Ja, ich war natürlich nach zwei Operationen und zwei Bestrahlungsläufen relativ unfit. Ich war vorher auch nicht sehr sportlich gewesen. Ich war früher mal Leistungssportler, aber das ist schon lange her. Das ist alles 25 Jahre her. Und ich habe versucht, mich tatsächlich vorzubereiten auf diese Pilgertour, indem ich von München hier die Isar rauf bin, bis nach Wolfratshausen teilweise. Aber das war natürlich mal so ein Sonntagsspaziergang. Das ist zwar auch 30 Kilometer.
Aber Sie hatten Montag bis Samstag, um dann wieder auszuschlafen.
Genau. Während die anderen beiden natürlich fantastisch vorbereitet worden sind. Die hat es angesprochen, Walter macht immer diese Lama-Trekking-Touren mit seinen Tieren. Und Thomas ist tatsächlich ein großer Sportler, der auch Trailrunning macht und dergleichen mehr. Also die hatten mit der Strecke überhaupt kein Problem. Ich hingegen schon, aber man hat sich durchgebissen und schon nach der ersten Woche merkte man, dass man einfach fitter wird, dass man Muskeln aufbaut, dass man trainierter wird. Und ich hatte dann nur eine ganz große Schwierigkeit, da sind wir einen Tag mal 48 Kilometer gegangen in der Proebene und das hatte mich tatsächlich dann mittendrin dann doch nochmal so geschlaucht, dass ich gedacht habe, um Gottes Willen, wieso machst du das? Aber das war dann auch morgens auf der Bettkante am nächsten Tag wieder vergessen und es war nie richtig ernsthaft gedacht, dass ich das jemals abbrechen würde.
Aber Sie sind angefangen, um wieder fitter zu werden. Mhm. Sie haben nicht über Ihre Krankheit dabei nachgedacht. Haben jetzt, das ist jetzt der Zustand nach Operation und wollten dann mal losgehen.
Ich habe mal nicht über die Krankheit nachgedacht. In dem Moment, wo ich losgelaufen bin in Oberbozen, hatte ich eigentlich das Signal, dass die Tumoraktivität beendet war. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt setzt einfach noch einen drauf und versuchst die Gesundheit mal zu vertiefen, zu verstärken. Und das ist wohl genau das Richtige. Und das ist auch gelungen. Als ich nachher zurückkam, war in der weiteren Untersuchung auch keine Tumoraktivität mehr erkennbar.
Also Sport hilft da auf jeden Fall auch.
Sport hilft da auf jeden Fall und das ist
also
auch
einfach
keine,
rein medizinisch.
Keine esoterische Anmutung oder dergleichen mehr, sondern das ist natürlich auch schulmedizinisch nachgewiesen.
Sie haben eben erzählt, dass diese Pilgerreise am Anfang eher eine Lama-Trekking-Tour war. Wann hat sich das geändert?
Mein Initialpunkt, wo ich gemerkt habe, dass ich hier nicht eine Lama-Trekking-Tour mache, sondern eine Pilgerreise mache, ist eine Begegnung in der Ortschaft Valstagna im auslaufenden Valsugana-Tal gewesen. Und am Dorfende in Valstagna steht eine, ich würde sagen, 55- bis 60-jährige Dame vor der Haustür und wartet offensichtlich auf uns. Wir gehen vorbei, grüßen sie. Sie grüßt zurück. Und als ich schon als Letzter an ihr vorbei war, läuft sie mir nach und erzählt gerade mir, dass ihr Mann krebskrank ist und dass ihn die Ärzte aufgegeben hätten. Und wenn wir denn tatsächlich Pilger sind, wie sie das aus der Zeitung lesen könnte und wir ernsthaft sein, ob sie uns denn bitten könnte, dass wir beim Papst für sie beten und ihrem Petersdom eine Kerze anzünden. Sie hat die Auffassung, das könnte helfen. Sie wäre uns sehr dankbar, wenn wir das machen würden. Ja, und da saß ich da, weil eigentlich war ich so ungefähr vor die gleiche Situation gestellt und hatte zu diesem Zeitpunkt aber meine Situation noch nicht richtig für mich einordnen können. Mir war damals schon klar, dass ich von der Krankheit nicht geheilt werden werde können.
Also das ist eine Krankheit, die man im Zaum halten kann,
genau,
aber die immer vorhanden sein wird.
Die immer vorhanden sein wird und an der ich wohl voraussichtlich auch sterben werde. Aber ich habe einen relativ langen Horizont, mit dem ich mit der Krankheit leben kann.
Was sagen die Leute? Wie ist der Horizont?
Ja, das ist sehr
Aussage.
Unterschiedlich. Das ist von 7 bis 20 Jahren. Also das ist natürlich immer davon abhängig, wie es sich entwickelt. Okay. Es hat sich bis dato und auch schon bis damals zur Pilgerreise gut entwickelt gehabt. Besser, als man sich das vorgestellt hat. Das ist glücklicherweise so geblieben. Aber die Frage ist natürlich diejenige, wie lebt man mit diesem Problem, mit dieser Situation, mit dieser Diagnose? Man muss sie bewältigen in irgendeiner Form. Und meine erste Bewältigungsstrategie war eigentlich die Verdrängung. Ich kam nach der Diagnose raus aus dem Krankenhaus, aus der OP und habe gesagt, jetzt erst recht, ich will hier nicht den zu Hause sitzenden Patienten geben und mich bedauern lassen, mich selber bedauern, sondern dasjenige, was ich jetzt zeitlich noch habe, das will ich
aktiv
ausfüllen,
gestalten.
Aktiv gestalten. Und ich war immer jemand, der wahnsinnig gerne gearbeitet hat und sein Leben gerne selber gestaltet hatte. Und das schien mir jetzt alles nicht mehr möglich zu sein. Und dagegen hatte ich mich wahnsinnig gewehrt. Das kostete dann sehr viel Kraft und dann kam eben diese Pilgerreise. Und da war schon die erste Bewältigungsstrategie, das Verdrängen des Problems, schon gescheitert. Und dann war ich vor die Situation gestellt, wie kann man die Diagnose überwinden, die Situation überwinden, in der ich bin. Es kam natürlich die Hoffnung als großes Thema auf, wobei die Fragestellung in der Hoffnung immer ist, auf was kann man denn hoffen? Man kann doch nur hoffen auf etwas, was auch erreichbar ist in diesem Leben. Und das griff dann einfach zu wenig, weil mir eigentlich für dieses Leben eine Hoffnung nach einem erreichbaren Ziel, diesen Krebs wieder loszukriegen, einfach verwehrt ist.
Mhm. Und, also Aussicht auf Heilung gab es nicht.
Gab
und
es nicht
Sie sind jetzt
mehr.
Nicht losgegangen, um an ein Wunder zu glauben.
Genau, genau. Ich bin auch nicht losgegangen, um Gott zu bitten, er soll mich von dieser Krankheit verschonen. Mhm. Oder er soll die wieder von mir nehmen oder wie auch immer, sondern es ging tatsächlich erstmal darum, Dank zu sagen für das Leben, wie es bisher gelaufen ist und natürlich sich die Gedanken zu machen, wie ich mit der Situation umgehen soll. Am Ende, ganz ehrlich gesagt, habe ich es erst dann wirklich richtig überwunden, als ich das Buch geschrieben hatte. Dort hat man alles nochmal überlegt und konnte natürlich die Situationen, die Zeichen, die Überlegungen, die man gemacht hat, die Argumente, die die Freunde hatten, erst irgendwo richtig einordnen. Und das hat dann zum Schluss tatsächlich zu einer Erkenntnis geführt.
Ich habe ja in dieses Buch schon reinlesen dürfen. Da gibt es ein Gespräch, bei dem Ihr Freund Tom Ihnen von seiner eigenen Krankheit erzählt hat. Hat er versucht, Sie zum Reden zu bringen oder was hat dieses Gespräch da ausgelöst?
Ihm gegenüber habe ich angedeutet gehabt, dass ich krank bin, weil ich von ihm eigentlich Verständnis erwartete, der sowas Ähnliches schon mal mitgemacht hatte und der auch alles Verständnis hatte für die Situation und tatsächlich mit mir darüber mal offen und frei sprechen wollte. Ich war damals noch nicht so weit, darüber zu sprechen. Ich hatte dieses Gefühl, dass die Krankheit, dass ich mir die Krankheit selber zuzuschreiben habe, meinem Lebenswandel, meinen Gewohnheiten und meiner fehlenden Intelligenz. Ich dachte, ich hätte es mir durch diesen Lebenswandel eingebrockt und jetzt habe ich das und jetzt zeigt sich nach außen, was ich mit mir gemacht habe. Und das, so komisch es klingt, ich wollte das verbergen.
Haben Sie sich geschämt dafür?
Ja.
sozusagen als Strafe empfunden?
Ja, als Zeichen, dass man...
Ich sehe Sie rauchen, noch immer.
Ja, leider. Ja, dass das nach außen kommt, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe. Es klingt vielleicht schrullig, es war aber tatsächlich so.
Okay. Ein weiterer Anstoß war das Gespräch mit einem Prior in einem Kloster, in dem Sie einen Tag Zwangspause eingelegt hatten, weil die Lamas Probleme eben mit den Füßen hatten. Und da schreiben Sie, als sich der Prior mir zuwendet, schießen mir viele Gedanken durch den Kopf. Soll ich sagen, was ich denke? Vielleicht, ich bin eigentlich kein Pilger und nur mitgelaufen, nachdem ich mehrfach dazu aufgefordert worden bin. Oder die meiste Zeit über war ich bis jetzt damit beschäftigt, meinen schlechten Gesundheitszustand zu betrauern. Ich traue mich auch nicht davon zu reden, dass mich das Gefühl, Danke sagen zu müssen, dazu bewegt hat, aufzubrechen. Und dann weiter heißt es dann, mir fällt nichts ein. Also beschließe ich dem Prior einfach meine Fragen, meine Zweifel und meine Leere zu beichten. Als ich die Ausführungen beende, schweigt er eine Weile, dann sagt er nur zwei Sätze. Fragen und Zweifel sind der Anfang der Erkenntnis. Sie werden ihren Weg schon noch finden. Gott lenkt sie, wenn sie es zulassen. Diesen Weg haben Sie dann gefunden, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, nicht sofort. Ich bin dann am nächsten Tag wieder losgelaufen. Es war mir vollkommen unklar noch, wohin mich dieser Weg führen würde, dieser innere Weg. Ich habe mir dann am nächsten Tag schon irgendwie erste Gedanken gemacht, auch wieder so ein äußerliches Zeichen. Wir sind in den Ergenaischen Hügeln gewesen und ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht noch kennen aus den Schulbüchern, Dantes Divina Commedia, die göttliche Komödie, und da gab es so eine schöne Zeichnung dazu. Unten im Wald versteckt der Eingang der Hölle, unter der Erdoberfläche eben die Hölle mit den verlorenen Seelen, dann ein Hügel hoch wie ein Konus, der sich dann in Wolken verliert. Die Erhebung symbolisierte das Fegefeuer, das Purgatorio sozusagen, und oben dann in den Wolken der Himmel, das Paradies. Und es sah genauso aus. Es stand vor mir und dann ist mir auch eingefallen, was uns damals beigebracht worden ist, dieses mittelalterliche Menschenbild des Menschen als Pilger zwischen zwei Polen, der dann irgendwann sich entscheidet, entweder für das Gute oder für das Schlechte. Und als wir im Valdichiana dann noch waren, da hatte mir der Herbergsvater so ein Zettelchen geschenkt, da stand ein Spruch von Papst Franziskus über die Hoffnung drauf. Und es hat sich dann immer mehr bei mir dahingehend kristallisiert, was einem denn Hoffnung geben kann in meiner Situation. Und irdische Hoffnung muss irgendwie auf etwas Erreichbares gerichtet sein, kann nicht darüber hinausgehen, sonst ist es eine Kategorie der Verdrängung von Problemen. Und ich war verzweifelt auf der Suche nach dieser Hoffnung, die sich für mich einstellen könnte. Und tatsächlich, ich habe dann gemerkt, dass es für mich eigentlich nur eine Hoffnung gibt, die ins Transzendente gesteigert wird und die dann tatsächlich zu einer Hoffnung in ein eigentliches Leben, in unser eigentliches Ziel, auf dieses gerichtet besteht.
Das ist jetzt ganz schön kompliziert gewesen.
Das war ein langer Weg tatsächlich.
Genau. Wo liegt dann dieses Ziel? Im Diesseits oder im Jenseits?
Ja, im Jenseits. Wir Menschen oder wir Christen glauben ja, dass wir nehmen unser aktuelles Leben als uneigentliches, weil auch endliches Leben wahr. Und unser neues Leben, unser eigentliches Leben zeigt sich erst, wenn wir über den Grat hinaussteigen in eine andere Dimension. Die andere Dimension kann der Tod sein, wo es sich einem zeigt, in welches Leben man kommt und in welche Daseinsform man kommt. Was wir Christen aber ja machen, ist dieses zweite Leben in der Hoffnung zu antizipieren. Wir hoffen, dass sich dieses zweite uns versprochene Leben sich zeigt. Und diese Hoffnung führt einen eigentlich zum Glauben. Und das war ein schwerer Weg und ich kann es immer noch nicht genau sagen, ob ich tatsächlich diese volle Hinwendung an das Abstrakte schon geschafft habe oder nicht. Aber ich habe es geistig von der Vernunft her erfasst, auch vom Herzen her. Aber der letzte Schritt fehlte mir zumindest dann zum Schluss noch. Ich glaube aber jetzt, dass ich es jetzt für mich gefunden und so akzeptiert habe.
Im Prinzip ist es die Hoffnung auf das ewige Leben. Aber Sie leben ja jetzt noch und Sie hoffen ja auch noch möglichst lange zu leben und arbeiten ja auch daran. Was ändert sich dadurch, durch diese Erkenntnis jetzt an dem Blick auf Ihr jetziges Leben?
Dass man das jetzige Leben an sich weiterhin als großzügiges und unermessliches Geschenk leben kann, ohne in der Bindung an dieses Leben so wahnsinnig verfangen zu sein. Man wird freier dadurch. Man hat eine andere Perspektive und man nimmt dieses Leben wahr als ohnehin ein Durchgangsstadium bis hin zum neuen Leben. Und das hat mir geholfen, wieder Zuversicht in mein hier irdisches und jetziges Leben zu finden.
Sodass Sie die Bürden nicht so schwer nehmen, weil sie endlich sind.
Ja, und man merkt auch, dass die Krankheit, man sie annehmen muss, man kann sie nicht ihr entziehen, man kann nicht gegen sie kämpfen, man muss sie annehmen und muss einen Sinn in ihr finden. Und das ist das Ergebnis meiner Sinnfindung gewesen.
Eine erfolgreiche Pilgerreise, würde ich sagen.
Ja, es ist kein einfacher Weg. Wie die körperliche Anstrengung ist es tatsächlich auch eine geistige Anstrengung. Der Psychologe sagt Ihnen ja immer, wenn Sie ein Problem haben, schreiben Sie es nieder. Und ich habe es niedergeschrieben und in dieser Bearbeitung des Problems eben den Sinn gefunden.
Es gab noch viele Etappen, die total wunderbar beschrieben sind in dem Buch, dass dieser Tage rauskommt. Aber mich interessiert natürlich, wie war das denn, als Sie nach all diesen Strapazen, Problemen endlich in Rom angekommen sind oder sich auf diese letzte Etappe vorbereitet haben? Waren Sie da froh, dass es endlich vorbei ist?
Also, als wir loslaufen wollten von La Storta bis nach Rom, hatten wir größte Probleme, weil es hatte so geregnet, dass wir die Lamas einfach nicht an dem tosenden Verkehr und bei diesem wahnsinnigen Regen durch diese gefährliche Situation führen konnten. Wir sind dann nochmal vorgefahren bis zum Anfang des Parco dell'Insugarata. Das ist ein riesengroßer Park, der sich in die Stadt Rom hineinzieht. Und das ist der Weg der alten Pilger. Von dort aus kommt man direkt auf den Monte Mario, von wo man aus dann die Kuppel des Vatikans zum ersten Mal sehen kann. Und wir kommen darauf, es hat so geregnet, wir sahen also nichts außer Regen. Und irgendwo war uns die Freude verleidet eigentlich irgendwie. Aber als wir dann runtergingen und es brach tatsächlich der Himmel auf und wir diesen wunderbaren, dem Häusermeer herausragenden Kuppel des Petersdoms sahen, dann wussten wir, jetzt kommen wir an. Und dann wurde die Situation tatsächlich feierlich und dann hat sich diese Freude bei uns breit gemacht, jetzt tatsächlich kurz vor unserem Ziel zu stehen.
Sie waren dann in Rom, haben dann natürlich wieder für Aufsehen gesorgt, weil Sie mit Ihren Lamas da rumspaziert sind.
Ja, ja.
Und wollten aber auch Ihr Versprechen gegenüber der Frau, die Sie unterwegs gebeten hatte, beim Papst oder im Petersdom eine Kerze für Ihren Mann anzuzünden. Haben Sie das geschafft?
Also am ersten Tag haben wir noch eine Runde durch die Stadt gedreht und sind dann zurück zum Petersplatz gelaufen, weil wir sollten uns dort einfinden, um die Modalitäten für den nächsten Tag zu besprechen, wo unsere Lamas stehen, wann wir kommen, wie wir wo ankommen sollen, damit wir auch durch die Masse der Gläubigen durchgeführt werden.
Ja, Wahnsinn.
Genau. Und ich stand dann draußen mit der Frau von Walter Mayer, die schon gekommen war mit dem Anhänger, um uns abzuholen und bewachten die Tiere in der Zwischenzeit und dachte, jetzt ist der Moment gekommen, Sabine kann inzwischen die Lamas halten und ich laufe jetzt schnell in den Petersdom rein und erfülle mein Gelübde sozusagen. Und dem stand dann aber ein Stadtpolizist entgegen, der wieder merkte, dass was diese Lamas für eine Attraktion auf die Leute.
Lamamania
in Reinkultur, ja. Und der hat mir dann Platzverweis erteilt. Wir mussten also mit den Tieren weg. Und es war wieder nichts. Aber ich habe dann am nächsten Tag, als wir dann in der Audienz waren, hatten wir die Möglichkeit, mit Papst Franziskus zu sprechen, ein paar Worte auszutauschen. Und Walter übergab die Geschenke, die wir für den Papst mitgebracht hatten. Und als er dann auf mich zukam und mir die Hand schüttelte, brach es dann aus mir heraus. Ich weiß nicht, er schaute auch ein bisschen verwundert, aber ich erzählte irgendwie von irgendeiner Frau aus dem Valstagna und dass ich ihm dieses Schicksal mitgeben sollte und habe ihm das halt einfach in knappsten Worten erzählt. Es war irgendwie fast rührend, ein bisschen abgedreht, aber er hat verstanden, dass ich irgendetwas erfüllen musste und er hat gelacht und hat es zur Kenntnis genommen.
Und doch war es so, Sie sind endlich beim Papst angekommen, Sie selber hatten auch ein Anliegen, wie Sie unterwegs festgestellt haben. Und Sie als gläubiger Katholik treffen den Papst und reden nicht von sich, sondern von dieser Frau, die Sie unterwegs gesprochen haben. Was war das für eine, warum? Können Sie es im Nachhinein einordnen?
Ja, das ist irgendwann auch aufgefallen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich der Fackelträger ihrer Hoffnung bin und sie mitnehme auf den Weg und ihr Schicksal mitnehme und dann sozusagen sie auf mich zählen könnte. Ich würde das machen dann. Aber bei genauerem Hinsehen war es genau andersrum. Die Beschäftigung mit ihr und ihrem Leid und die Tatsache, dass ich irgendwie Gefährte ihres Leides sein konnte, dass ich mit ihr zusammen mitgelitten habe, hat mich eigentlich zu meinem Ziel geführt. Also nicht ich war es, die sie zu einem Ziel geführt hat oder ihr den Gefallen machen konnte, sondern es war umgekehrt. Ihr Dasein und ihre Situation hat mir eigentlich diese Erkenntnis, die dann für mich sehr wichtig war, geschenkt.
Also Sie waren beim Papst?
Ja.
Sie hatten einen Logenplatz quasi. Mhm. Also Sie standen auf der einen Seite, die Menge auf der anderen Seite. Mhm. Da waren auch Sie sind sogar aufgefordert, mit den Lamas so ein bisschen rumzugehen, damit die Leute, die schon Stunden vorher kommen, zu diesem Platz,
also es ging so los,
ein bisschen abgelenkt werden und Unterhaltung haben. Das war das Vorprogramm für den Papst quasi.
Ja, so fast, ja. Wir sind also frühest morgens los, weil man uns eingeschärft hat und wir so mit den Tieren möglichst schnell kommen. Dann war alles menschenleer. Wir kommen an, Riesenschlangen vor den Einlasstoren. Wir waren natürlich auch selbstverständlich auf einem vollkommen falschen Einlasstor, obwohl man zu uns gesagt hätte, wir sollten da und dort. Es herrschte aber dennoch etwas unklar. Jedenfalls haben sie uns sofort die Gendarmen des Vatikans hergewinkt und wir sind dann durch die Sicherheitskontrolle und sind dann von der Schweizer Garde.
Sie wussten schon, da kommen drei mit Lamas, die stellen wir da vorne hin, egal von wo die kommen.
Wir sind dann von Gendarmen und der Schweizer Garde eben immer weiter hochgeführt worden Richtung Altar des Papstes.
Ach, sie wussten vorher gar nicht, wo sie stehen.
Nein, wir dachten, wir seien also in erster Reihe, wie man uns das dann so gesagt hat, aber nachdem das auch mit den Tieren nicht so ging, dass man die mitten in die Leute reinstellen kann.
Man hätte keinen Stuhl für die reinstellen können. Genau. Gibt es da Stühle? Nee, gibt es keine Stühle.
Für uns schon. Okay. Nein, wir waren dann ganz oben zwischen der ersten Reihe und dem Papstaltar auf dieser Strecke, wo der Papst immer mit dem Papamobil seine erste Runde dreht. Und es war ein ungeheuer erhebendes Gefühl zu sehen, wie sich da langsam 25.000 Gläubige sammeln. Wir sind tatsächlich aufgefordert worden, nachdem wir unseren Platz zugewiesen bekommen haben. Es seien noch 2 Stunden, bis die Papstaudienz anfängt. Wir können den Tieren irgendwie ein bisschen Bewegung verschaffen. Wir können ja auch die Kranken und Gebrechlichen und die anderen Gläubigen alle mal grüßen gehen. Und tatsächlich, es war so, jeder Schweizer Gardist hat uns die Ränge und die Türen aufgemacht, damit wir da durch können. Und es war eine riesen Völkerverbündung, Verbrüderung. Es war sehr schön zu sehen, in einer solchen Audienz ist ja die halbe Welt da und alle hatten Freude und alle haben miteinander gesprochen, mit uns gesprochen, wir haben alle mit reingezogen, irgendwie haben sich alle unterhalten. Und dann wurde uns gesagt, dass der Papst tatsächlich, Papst Franziskus tatsächlich mit uns reden würde und ich habe nur zu meinem Diento rübergeschaut und habe gesagt, es kann nicht sein, alles was mit diesen Lamas zusammenhängt, wird immer größer und noch größer. Also wir haben sogar die Möglichkeit, durch sie mit dem Papst sprechen zu können, durch ihr sein und er hat dann auch sehr gelacht, als er unsere Truppe gesehen hat.
Das war dann die Audienz beim Papst und dann sind sie wieder heim.
Dann sind wir wieder heim, ja.
Ganz schnell mit dem Flugzeug, mit dem Zug? Oder?
Nein, die Frau von Walter Mayer kam mit dem Hänger und hat uns abgeholt.
Also die hat sie alle drei abgeholt, genau. Also alle sechs quasi.
Wir waren dann noch in einer Talkshow des Vatikan-nahen Fernsehsenders und haben noch irgendwie bis 9 Uhr abends Interviews gegeben und sind dann also irgendwann mal spät eingestiegen und sind dann fast die Nacht durchgefahren bis wieder in Apennin hinauf und dann nächsten Tag weiter und sind dann am Nachmittag darauf dann in Bozen wieder gewesen.
Hat da Ihre Familie auf Sie gewartet?
Da hat meine Familie auf mich gewartet, da hat das Dorf auf uns gewartet, die haben uns einen Empfang gegeben, während am Anfang, als wir losgegangen sind, so zwei, drei Leute rumstanden, sind wir dann irgendwie fast wie Helden empfangen worden beim Zurückgehen.
Also Sie kommen heim als siegreiche Helden.
Ja, so ähnlich. Ja.
Fahren dann wieder nach München und müssen zurück in den Alltag.
Genau.
Wie war das in den ersten Tagen?
Schwierig, ganz ehrlich. Auch Walter Mayer hat die gleiche Erfahrung gemacht. Er hat gesagt, er war nicht in der Lage, dasjenige zu erledigen, was man normalerweise jeden Tag tagtäglich erledigt. Und so ist mir das auch gegangen. Ich war vollkommen unfähig, zunächst mal wieder in den Alltag einzutauchen, in den Arbeitsalltag. Das ist dann langsam wieder gegangen, aber es war ein weiter Weg wieder zurück.
Machen Sie denn jetzt irgendetwas anders als vorher in Ihrem täglichen Leben?
Ja, ich habe, wie gesagt, ja angefangen, mich mit der Pilgerreise nochmal zu beschäftigen, indem ich das Buch geschrieben habe. Das hat mir ein Stück weit geholfen, wieder in den Alltag zurückzukehren. Und ich habe das Glück, dass mein ehemaliger Kollege jetzt auch weiterhin bei mir mitarbeiten will. Und ich habe mich tatsächlich arbeitsmäßig ein gutes Stück rausgenommen, mache auch weiterhin meinen Beruf, aber ich will das Tempo nicht mehr mitmachen, das ich vorher mitgemacht habe. Also die Pilgerfahrt hat schon sehr entschleunigt insofern und dazu beigetragen, dass man merkt, dass wenn man so atemlos lebt, einfach in ein flaches Leben abgleitet. Wenn man mehr Zeit hat, um seine Dinge zu erledigen, hat man auch den Blick offen für das links und rechts an der Straße, an wertvollen Situationen, die man sehr oft sonst übersieht.
Wie sieht denn Ihre Frau so im Rückblick Ihre Pilgerreise als vollen Erfolg oder wie ordnet sie das ein?
Ja, natürlich, sie hat gesehen, dass dann ein anderer Mensch zurückgekommen ist. Die einzige Situation, die mir leider aus der Hand geglitten ist, ist, dass ich meine körperliche Leistungsfähigkeit nur teilweise habe weiterführen können, weil es doch immer einfach so viele Dinge gibt, die einen davon abhalten, weiterhin diese Art Sport weiterzumachen.
Also das Fitnessprogramm hat dann auf Dauer nicht angeschlagen, aber Ihre Familie ist dankbar für die Pilgerreise, das so sagen?
Ja, weil sie haben einen anderen Partner und einen anderen Vater wieder zurückgekriegt. Wie sie beide sagen, ich merke es natürlich so nicht so stark, aber meine nächsten beiden sehen das so.
Und für Töchter sind Papas ja immer der Held und jetzt noch viel mehr.
Ja, Lama Mania, ich sage nicht mehr.
Okay, das Kinderzimmer oder das Teenagerzimmer steht voll mit Lamas. Aus persönlichen Gründen.
Ja,
okay.
Wir machen auch immer wieder Touren und das ist schon schön.
Haben Sie Ihr Lama, besuchen Sie auch immer wieder?
Ja.
Also das war eine Geschichte von Ihrem eigenen Weg zu einem Ziel hin, aber auch eine Geschichte von einer Freundschaft, die da wahrscheinlich gewachsen ist. Sie sind zu dritt losgegangen und sind zu dritt zurückgekommen. Bei einigen Dreierkonstellationen hätte das wahrscheinlich nicht so geklappt.
Ja, das ist tatsächlich, Sie sprechen da eins der erstaunlichsten Entwicklungen dieser Pilgertour an. Wir sind alle drei sehr unterschiedliche Charakter, haben sehr unterschiedliche Lebensbilder. Tom ist ein Manager, Walter ist ein Landwirt und Lama-Züchter. Ich bin Rechtsanwalt. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Lebenswege gehabt. Tom kannte ich schon aus Zeiten des Franziskaner-Gymnasiums damals in Bozen. Walter kannte ich überhaupt noch nicht. Man war sich zunächst sehr fremd, sehr mit sich selber beschäftigt Und es hat sich ganz langsam, aber unmerklich entwickelt, dieses sich aufeinander verlassen können, sich keine unnötigen Launen zu erlauben, dieses sehen zu müssen auf die Tiere, damit mit denen alles in Ordnung ist, sich in eine Gemeinschaft einbinden, hat halt zu einer Vertrautheit geführt, die uns irgendwie freundschaftlich sehr stark zusammenwachsen hat lassen. Durch dieses Kümmern um die Tiere hat man sich auch gegenseitig gekümmert, um ja zu sehen, dass man jetzt nicht jemand anderem auf den Schlips tritt. Man ist sehr
achtsam
mit sich umgegangen. Und dass man das dann zu dritt schafft, beziehungsweise zu sechs schafft, was Walter zum Beispiel gesagt hat, niemand ist mit Lamas über 1000 Meter am Stück jetzt in der Neuzeit in Europa gelaufen, und das sei nur möglich gewesen, nachdem er uns dabei gehabt hat, die ihm die Sicherheit gegeben haben, dass wir drei das schon schaffen werden. Und Pilgerreise hat ja nicht nur innere Momente, sondern auch viele Momente der Freude. Man hat auch sehr viel Spaß gehabt, und das hat einen natürlich auch sehr zusammengeschweißt.
Das ist wirklich so ein Band, das sie verbindet. Also sie alle drei hatten einen guten Grund für eine Auszeit. Zufällig gleichzeitig hatten sie die Möglichkeit dazu. War das für sie sowas wie eine Fügung im Nachhinein, dass sie alle drei gleichzeitig auch wirklich diesen Weg starten konnten?
Ja, irgendwie muss es sein, weil es war kein Plan dahinter oder sonst irgendwas, sondern es war mehr oder weniger immer ein zufälliges Verketten von Umständen. Mhm. Also es muss was wie eine göttliche Fügung sein.
Eine Fügung, die sie ganz sinnvoll genutzt haben. Ja. Was für eine tolle Geschichte. Vielen Dank, dass Sie uns daran teilnehmen lassen haben.
Herzlichen Dank Ihnen, Frau Strauß.
Wenn Sie die ganze Geschichte von Thomas Mohr lesen möchten, sein Buch heißt »Mit drei Lamas nach Rom, wie ich als Schatten meiner selbst loszog und unterwegs das wahre Leben fand«, ist bei Bene erschienen und kostet 20 Euro. Und das war's auch schon wieder bei Hauptsache Mensch. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin eine gute Zeit, Ihre Brigitte Strauß.
Hauptsache Mensch, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.